Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gutes Zeug. Mein Name ist Doris Maybach. Ich bin Psychologin, Trainerin und Coach. Dieser Podcast liefert dir Wissenswertes aus der angewandten Psychologie, der aktuellen Gehirnforschung und ich teile mit dir Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis. Gutes Zeug soll dich inspirieren, dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und dir helfen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Zeug. Ich freue mich ganz besonders, heute eine Spezialfolge aufzunehmen. Ich habe nämlich einen Studiogast, eine Gästin, die Vera Steinhäuser. Sie ist Psychologin, sie ist Coachin, sie hat eine eigene Female Leadership und ja auch Female Empowerment Akademie, da werden wir dann später noch drauf kommen. Sie hat ein Buch geschrieben und ist auch Podcasterin. Podcast heißt Die Machtzentrale und das Buch, das gleichnamige Buch, beide sind Mutmachprojekte, muss man sagen, um Frauen zu empowern, um Frauen mit dem Thema Macht, mit dem Thema Führung, mit dem Thema bewusste Lebensgestaltung zu verbinden, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen. Du bist auch Mutter eines Sohnes, das verbindet uns auch. Und deshalb herzlich willkommen, Vera, im Studio.
Hallo liebe Doris, freut mich sehr und danke für die Einladung.
Wir haben so viel zu besprechen, dass wir gleich anfangen, würde ich sagen. Dein Buch, Die Machtzentrale, hat ja auch hohe Wellen geschlagen und, glaube ich, auch ganz wichtige Wellen geschlagen. Was hat dich denn motiviert, dieses Buch zu schreiben?
Das Buch ist ja 2023 rausgekommen, also jetzt schon vor ein bisschen über 2 Jahren. Und meine Arbeit als Business Coachin, wo ich eben einen starken Fokus auf die Arbeit mit Frauen habe, hat mir sehr schnell gezeigt, dass es eine große Distanz gibt zwischen Frauen und Macht. Und das hat mich sehr neugierig gemacht und ich habe begonnen zu forschen, woran liegt denn das, dass Frauen und die Macht so weit auseinander gedriftet sind. Und sehr schnell kam dann eben zuerst die Podcast-Idee und in weiterer Folge dann auch die Buch-Idee. Und weil du sagst, es hat hohe Wellen geschlagen, das freut mich vor allem jetzt sehr, wenn ich das höre und ich beobachte es auch. Es hat eingeschlagen vor 2 Jahren und es hat aber immer noch für mich merkbare Rattenschwänze, positive Rattenschwänze, ja. Weil das Thema Frauen und Macht mittlerweile salonfähig geworden ist. Also gerade wenn man sich die aktuelle Glamour hernimmt, also das deutsche Modemagazin, ist es ein Schwerpunkt. Wenn man sich die Chiconomy von vor einem Monat anschaut, ist es ein Themenschwerpunkt. Diverse andere Medien haben das Thema auch schon aufgegriffen. Also ich erkenne doch tatsächlich eine Annäherung und das freut mich sehr, weil es war ja nicht nur die Neugier, die mich dorthin gebracht hat, zu erforschen, woran liegt es, sondern natürlich schon auch der Wunsch, dass diese Kluft ein bisschen enger wird oder kleiner wird, beziehungsweise dass es durch meine Projekte gelingt, über diese Kluft eine Brücke zu spannen.
Mhm. Ich sage ja gern, you teach what you most have to learn. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber meine Frage lautet, was hast denn du für persönliche Erfahrungen? Gibt es da irgendwas, wo du für dich selber am eigenen Leib gemerkt hast, hey, also das ist echt ein Thema, vielleicht auch ein Thema für mich. Du hast ja auch in Agenturen gearbeitet, du warst ja auch im Corporate-Bereich auch tätig, hast ja wahrscheinlich auch viel mit Männern gearbeitet. Gab es das auch so ein Bewusstwerdungsprozess für dich, dass das ein Thema ist, ganz persönlich?
Absolut, absolut. Das ist ja auch Teil meines Buches. Also das Buch hat ja durchaus neben vielen Fakten und neben vielen Studien, die ich zitiere, auch einen autobiografischen Anteil. Also ich erzähle ja auch ganz bewusst in meinem Buch über meine sozusagen, nennen wir es mal, feministische Erweckung. Und die hat natürlich, wie so oft, mit einem extremen Rückschlag in Verbindung gestanden. Also ich habe einfach, als mein Sohn erst ein paar Monate alt war, das erste Mal überhaupt verstanden, dass es dann doch einen Unterschied macht als Frau. Aber was ist da passiert? Also ich war Geschäftsführerin einer großen internationalen Agentur. Also ich möchte hier an der Stelle auch sagen, die Branche war gut zu mir. Ja. Ich habe sie gut nutzen können für mich, für meinen Weg, für meine Karriere, um mich zu entfalten. Aber dann, als ich in die Babypause gegangen bin und ich eigentlich rein theoretisch geplanterweise zurück kommen hätte sollen und das dann aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. Erst dann habe ich gemerkt, okay, da ist ein Unterschied. Jetzt ist es eben doch nicht so, dass ich gleich behandelt werden würde, wenn ich jetzt ein Mann wäre.
Woran und hast dieser, du das gemerkt? Was war
ja,
da?
Naja, ich bin gekündigt worden in der Karenz.
Ja, okay.
Also das war vielleicht das eine, das könnte ein Mann rein theoretisch, naja, es könnte ein Mann rein theoretisch auch passieren, während der Karenz gekündigt werden. Aber was einem Mann dann vielleicht doch nicht passieren kann, ist dann die Erpressung, die dann stattgefunden hat, weil natürlich ging es da dann auch um ein Package des Ausstiegs, also das zu verhandeln. Und als ich dann mehrere Manager auf internationaler Ebene verbraucht habe, also die sich bei mir die Zähne ausgebissen haben, war es dann tatsächlich der vierte, der nicht davor zurückgeschreckt hat, dann zu sagen, na gut, kein Problem, wenn du dieses große Paket haben willst, dann komm halt einfach jeden Montag zu mir nach Hamburg, fliegst am Freitag wieder zurück zu deinem 7 Monate alten Baby. Ich habe schon genug zu tun für dich in Hamburg. Mhm. Und das macht dann wahrscheinlich den Unterschied, weil das vielleicht Worte sind, die einen Vater anders treffen als eine Mutter. Mhm. Weil natürlich gerade bei einem 7 Monate alten Baby die Verbindung mit der Mutter vielleicht dann doch etwas anders ist, auch aus biologischen Gründen, als mit einem Vater, Stichwort Stillen etc. Ja. Und das war natürlich ein sehr schmerzhafter Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da ist tatsächlich etwas faul im System. Und ich bin jetzt rückblickend natürlich irrsinnig dankbar für diese schmerzhafte Erfahrung. Damals war es natürlich alles andere als angenehm. Ich habe aber aus dem heraus dann wirklich für mich sehr viel ziehen können, sehr viel Ressource geschöpft, sehr viel auch Strategie aus dem heraus abgeleitet für mich und für mein Business, weil ich habe mich dann auch selbstständig gemacht und bin jetzt eben 13 Jahre später, ja. 12,5 Jahre später, sehr dankbar, dass es so kam. Aber es war ja, natürlicherweise ja Leben, ne? nicht genau. angenehm.
Ja, genau. Was hat denn dir damals schon diese Kraft, diese Power gegeben, zu sagen, nein, ich gebe mich jetzt eben nicht zufrieden mit dem ersten Angebot oder ich verzichte jetzt nicht auf mein Paket, sondern ich bleibe jetzt da mal auch dran?
Naja, also ich habe ja fast 20 Jahre in dieser Branche gearbeitet und wie gesagt, habe das sehr genossen. Sie hat auch sehr gut zu meinen Skills und meinen Talenten gepasst. Ich konnte eben zum Beispiel sehr schnell auch Karriere machen, weil ich mich auf das Thema digitale Kommunikation spezialisiert habe im Jahr 2000 und da war überhaupt niemand auf weiter Flur. Da waren alle froh, dass ich mich drum kümmere. Und ich habe, wie soll ich sagen, ich habe sehr viel investiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, mir ist da alles in den Schoß gefallen, sondern ich habe einfach investiert. Und insofern war es für mich dann zu dem Zeitpunkt, als man probiert hat, mich da jetzt möglichst kostenschonend für das Unternehmen loszuwerden, mir schon auch gesagt, na sicher nicht.
Ja, weil ja und woher hast du das, was war das? Weil das erlebe ich ja auch ganz oft in der Arbeit mit Frauen, die investieren, also dass wir viel investieren, das ist uns, glaube ich, oder ziemlich vielen von uns gemein, dass wir viel investieren in das, was wir tun wollen, dass wir ja auch leistungsbereit und leistungswillig sind und dann doch, wenn es hart auf hart geht, ich sage jetzt auch einmal Stichwort Gehaltsverhandlung, Stichwort für sich einstehen, Stichwort eigene Stimme erheben, dass man dann doch wieder einknicken. Dass es nicht selbstverständlich ist zu sagen, Moment mal, das sind meine Rechte, das habe ich investiert.
Ja, ist schon klar. Ja. Du schau, also ich habe was Rebellisches in mir und das war immer schon so. Mhm. Und wer mich auch privat kennt, ich bin sicherlich in manchen Bereichen unangenehm oder nervig. Ja, also ich bin sicher eine Persönlichkeit, die sich nicht alles gefallen lässt und das mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Ich meine, ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich habe gelernt, mit den Nachteilen umzugehen und sie zu akzeptieren, weil das war ja natürlich auch ein Prozess für mich. Ja. Als ich irgendwann einmal angefangen habe, mich selbst zu reflektieren durch Psychotherapie und durch Coachings, war die erste Überlegung natürlich schon eine, na gut, da muss ich mich ja jetzt schon ändern, weil das ist natürlich unangenehm für die anderen. Ja, das kennt man ja, oder? Bin dann aber dann auch relativ rasch draufgekommen, dass das nicht funktioniert, beziehungsweise dass das für mich nicht funktioniert und habe dann eben, und das dauerte dann einige Jahre, gelernt, mit mir selbst umzugehen, beziehungsweise auch meine vielleicht jetzt auf den ersten Blick gesellschaftlich nicht positiven Aspekte und Persönlichkeitsanteile zu akzeptieren und mehr als das, nämlich sie auch zu kultivieren. Mhm. Und ich weiß mittlerweile, dass natürlich das auch einen großen Preis kostet für mich, für meine Beziehungen, für mein Umfeld, meine Unnachgiebigkeit, meine Konsequenz, meine Hartnäckigkeit.
Du forschst natürlich auch manchmal, ne? Du bist jetzt nicht die klassische People-Pleaserin und wolltest jetzt einmal kurz mal werden, ne? Also so,
wollte ich es werden, weiß ich nicht, aber ich habe mich natürlich hinterfragt, ob meine Beziehungen anders laufen würden, wenn das so wäre. Würden sie wahrscheinlich auch, aber sie würden mir selber halt gar nichts mehr geben, weil das wäre ja nicht ich, ja? Mhm. Aber diese, wie ich gerade sagen wollte, eben, ich habe gelernt, auf der einen Seite die Nachteile zu akzeptieren und zu kultivieren, aber auf der anderen Seite unfassbare Ressourcen aus den Vorteilen zu ziehen. Und das hat sich halt für mich sehr gut entwickelt.
Ich glaube, dass du da was ganz Wesentliches ansprichst, das ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gleich auch nochmal mitgeben möchte beziehungsweise highlighten will. Dieser Verzicht auf dieses von allen gemocht werden wollen. Dieses auch in Kauf nehmen müssen, weil wir würden ja gern schon unsere Sachen machen, aber nicht die Konsequenzen dann tragen. Nämlich, dass eben jemand dann vielleicht nicht gut findet, was du tust, nicht gut findest, was du sagst. Also dieser Aufruf, ja, steh zu dir. Es geht eigentlich im Wesentlichen darum, so sehr an dich zu glauben, dir das zuzutrauen und auch deiner Umgebung auch zuzutrauen und zuzumuten, mit dir umgehen zu können, so wie du bist, mit dem, was du verkörperst, mit dem, was dir wichtig ist.
Genau. Also das ist auch, weil du das Buch vorher angesprochen hast, also das ist natürlich dann überhaupt eine krasse Manifestation, so etwas dann auch in die Welt zu schicken. Ja, und auch das Gedankengut, dass man sich selbst ja praktisch auch aus der Seele geschrieben hat, in die Welt zu schicken. Ja. Und das ist ja wirklich, sich maximal aus dem Fenster zu lehnen und dann aber natürlich auch das entsprechend als Feedback auch zurückzubekommen. Ja? Also das ist natürlich etwas, wo man sich dessen auch bewusst wird, während es passiert. Aber wie gesagt, für mich ist das der einzige Weg, der einzige authentische Weg. Ich habe jetzt gelernt, mit den Rückschlägen und mit den negativen Feedback sehr gut umzugehen. Und mittlerweile ist es so, dass es mich mehr bestätigt, weil in jedem dieser negativen Feedbacks für mich wieder inhaltlich ein Beweis dafür drinsteckt, dass es wichtig ist, was ich tue, mir wichtig ist, was ich tue. Und das ist natürlicherweise dann immer wieder eine sehr schöne Bestätigung.
Absolut. Wenn du dich auch traust zu polarisieren, dann gibt es die Fans und die leidenschaftlichen HasserInnen, ne? Die sagen so, mit der Vera kann ich gar nichts anfangen und ihre Arbeit. Und dafür gibt es aber auch die heißen Fans oder die Leute, die dich dann wirklich auch supporten und unterstützen. Ich glaube, dass das auch mutig ist zu sagen, dafür stehe ich und dafür eben nicht. Und schaffe mir damit aber ein Umfeld, mit denen und ein Umfeld, in dem ich mich selber wohlfühle, in dem
man sieht einfach die richtigen Leute an.
Genau.
Ja? Also
im Sinne der Resonanz. Genau.
Mhm. Es ist ja dann einfach schon, weil ich werde natürlich auch oft gefragt, wie das ist, ob zu mir Leute ins Coaching kommen oder auch in die Academy, die da nicht hinpassen. Und ich bin oft irritiert von der Frage, weil das ist eben überhaupt nicht so. Das liegt aber ganz bestimmt daran, dass natürlich dadurch, dass ich jetzt schon einige Zeit sehr klar kommuniziere, wofür ich stehe und was mir wichtig ist und was man von mir bekommt, dass es da das eigentlich gar nicht mehr gibt, dass sich jemand wirklich zu mir verirrt. Und wir dann drauf kommen, das geht sich ja jetzt gar nicht aus. Ja,
also ja, das ist ein Vorteil, ne? Der Vorteil der Sichtbarkeit und der Positionierung.
Ja, natürlich auch, sicher. Auch ein Vorteil von denen, die zu mir kommen, ja, weil die wissen dann ja schon, was sie kriegen. Ja.
Ich finde das auch einen der größten Vorteile des Podcasts und überhaupt der Sichtbarwerdung, dass man genau, punktgenau für die Menschen da ist, die das brauchen. Man hat eben keine Fehlkäufe mehr auf beiden Seiten. Das ist irrsinnig schön, ne? Weil es schon ein Vorschuss Vertrauen gibt in deine Arbeit. Wenn wer zu dir kommt heute, die haben sich schon erkundigt, die wissen, wer du bist und alles andere mühsame überzeugen müssen von irgendetwas, was eh nichts bringt oder jemanden auf die gleiche Wellenlänge zu bringen, das fällt eigentlich weg und damit
das
bleibt mehr Zeit für konstruktive Arbeit, bringt ja eh sowieso gar nichts.
Ja, es funktioniert nicht.
Ja, genau. Was würdest denn du sagen? Man kann ja so Female Empowerment und Macht von zwei Seiten oder von vielen Seiten angehen. Aber der eine Weg ist ja dieser individuelle, Frauen zu empowern. Und der andere Weg, der ja auch wichtig ist, ist Systeme zu schaffen, in denen Frauen sich auch machtvoll fühlen können, wo sie aber auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Was glaubst du, sind da die größten Hindernisse aktuell, dass Frauen, ja, das vielleicht verunmöglicht wird?
Also zuerst möchte ich da gerne mal, weil das wird ja sehr gerne, sehr oft unterschieden, gerne auch auf jeden Fall noch einmal einen Konsens schaffen, weil es ist ja tatsächlich in der feministischen Diskussion ganz oft so, dass es getrennt wird, sozusagen zwischen dem, was Individuen tun und dem, was systemisch getan wird. Klar kann man das auf diesen beiden Ebenen betrachten. Wir müssen uns aber natürlich schon auch immer im Klaren sein, woraus bestehen denn die Systeme. Also wenn wir sagen, don't fix the women, fix the system, kann ich unterschreiben, aber wir müssen uns ja hinterfragen, wer macht denn das System aus? Und jedes System besteht ja dann wiederum auch aus einzelnen Individuen. Ja, es sind ja keine Konstrukte, die losgelöst von Individuen stattfinden, sondern es ist ja dann eigentlich ein Kollektiv von Individuen. Insofern finde ich es eben ganz wichtig, das immer auch gemeinsam zu betrachten. Und ich empowere und supporte ja Frauen sowohl in Einzelcoachings als auch habe ich eben die Academy kreiert, wo es ja dann sehr stark auch um ein Kollektiv geht. Und ich finde eben beides wichtig. Deswegen ich sage immer nicht entweder oder, sondern beides. Ja, und es ist mir auch in meiner Arbeit immer wichtig, Frauen als Individuen zu stärken, aber Frauen auch den Spirit des Gemeinsamen mitzugeben. Weil ja, es stimmt, als Kollektiv kommen wir dann auch weiter. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt fragst, was Frauen momentan in die Quere kommt, also ich merke tatsächlich jetzt schon seit einiger Zeit, ich meine, kennen wir ja alle, über Social Media ist es sichtbar, es gibt auch Bubbles, wo es bereits eine ganz eindeutige Rückbesinnung auf traditionelle Werte gibt, die ganzen Tradwives zum Beispiel, also wo konservative Mindsets auch wieder trendy werden und sicherlich jetzt auch in den letzten Monaten eine Bewegung, die sichtbar wird, ausgelöst natürlich auch durch amerikanisches politisches Geschehen und den Folgeerscheinungen dessen, dass da einfach es wieder moderner wird, ja, sich auf traditionellen Plattformen und Diskussionsgrundlagen einzugrufen. Mhm. Ja, gibt genügend auch mittlerweile schon europäische Unternehmen oder halt auch europäische Unternehmen, die an amerikanischen dranhängen, die sozusagen da jetzt wieder zurückrudern. Ich würde mal unterstellen, manche von denen tun es, weil sie müssen und manche von denen tun es, weil sie es eh ganz praktisch finden, jetzt das als Ausrede zu haben. Mhm. Ja? Also ja, das ist etwas, das müssen wir im Auge behalten, das ist etwas, das müssen wir diskutieren und uns auch anschauen. Aber auch da passend zu dem, was ich vorher auf meiner autobiografischen individuellen Ebene gesagt habe, auch da jetzt auf der kollektiven Ebene, all das spornt mich persönlich nur noch mehr an dem, was mir wichtig ist, festzuhalten, nach dem Motto, jetzt erst recht.
Jetzt erst recht. Du sprichst jetzt das Kollektiv an, auch in deiner Arbeit, auch in der Academy. Was finden Frauen, auch Männer, du hast ja auch diese Familienidee, genau. Was kriegen denn Frauen und Männer, Familien, verschiedene kleine Systeme, Individuen bei dir, wenn sie in die Academy kommen?
Es gibt in der Academy momentan zwei Programme und dann gibt es auch noch Einzelinfusion. Ich erkläre das kurz, damit man das uns von der Basis her so anschauen, dass es verständlich ist, wenn ich dir jetzt die Antwort auf deine Frage gebe. Also die Academy ist ja ein Ort, wo wir Frauen und als Frauen gelesenen Personen alles an die Hand geben, um in Führung zu gehen, also um Führungspositionen zu bekleiden. Weil meine Vision ist, es wird die Welt da draußen eine bessere sein, wenn mehr Frauen in Führung sind. Ja, Dafür gibt es zahlreiche Beweise und Studien, die das belegen. Ich sage ja nicht, dass wir die Männer setzen müssen, aber ich sage, wir müssen einfach gleichberechtigt am Tisch sitzen, nämlich dort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und ergo dessen war das erste Produkt auf der Academy das Female Leadership Program. Das ist ein 5,5-wöchiges, sehr intensives Programm, wo Frauen und frauengelesene Personen tatsächlich Tools an die Hand bekommen, um ihren individuellen und wertorientierten Leadership-Stil zu etablieren und dann leben zu können. Aber was haben wir da noch gemacht? Wir haben dann einzelne Infusions angefangen zu kreieren mit verschiedenen Expertinnen, die zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen eben auch ihre Expertise teilen. Also das sind dann so Einzelkurse. Und dann haben wir aber eben gesehen, wir müssen uns ein Thema auf jeden Fall ganz genau noch anschauen, wenn wir wirklich es ernst meinen, mehr Frauen in Führung bringen zu wollen. Und das ist das Thema Vereinbarkeit. Und da sitzen wir alle im Boot. Also ich habe gesagt, ich mache ganz bestimmt kein Programm für Mütter, weil ich werde ganz bestimmt nicht sagen, liebe Mama, und jetzt kümmerst du dich alleine wieder um die Vereinbarkeit, sondern ich habe gesagt, nein, da müssen die Männer mit ins Boot, weil es gibt ja dann eben in sehr vielen Fällen doch auch Väter dazu. Und damit haben wir Care Plus Lead ins Leben gerufen. Das ist ein Programm, das Eltern in den Phasen vor, während und nach der Babypause unterstützt mit unterschiedlichen Impulsen. Da bin ich eben zusammen mit 8 anderen Expertinnen zu den verschiedensten Themen eben genau als Supporting System für diese ja dann doch sehr wichtige Phase. Ja?
Mhm. Das heißt, dass man in diesem Programm die Papas dazu braucht.
Also wir wissen natürlich schon auch, also ich muss da schon realistisch bleiben, dass viele unserer Userinnen dann trotzdem das Programm alleine machen und dann vielleicht das ein oder andere ihrem Partner erzählen. Mhm. Aber wir haben durchaus auch engagierte Daddys dabei. Okay. Und natürlich bin ich angetreten, um das zu knacken. Und der Plan hier ist natürlich sehr wohl, die Väter hier mehr hineinzuholen. Ich will gar nicht sagen, in die Pflicht zu nehmen, sondern hineinzuholen, weil die Väter ja auch durch dieses Programm wesentlich besser verstehen, welchen unglaublich wertvollen Anteil sie eben für die Erziehung, für das Thema Kind, aber auch für das Thema Beziehung und Partnerschaft einfließen lassen können. Das ist so ein bisschen das Aha-Erlebnis. Also das Thema Care Plus Lead ist zwar ein Produkt, wo es ja eben, wie der Name auch schon sagt, natürlich auch um den Job geht, aber letzten Endes ist ja das auch alles eines. Ja, und es ist sicher ein Programm, das auch dazu führt, dass Partner auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen können, was ja, wie du ja selber auch als Mama weißt, in der heißen Phase nicht so einfach ist. Ja, also wenn man dann alles unter einen Hut bringen will, dann ist das schon ganz schön ein Hassel.
Absolut. Und da fehlt es oft auch an Bildern und an Know-how. Wie machen wir es denn? Wie geht es dann? Also Ideen zu generieren, gemeinsam auch zu entwickeln. Wie wichtig ist das Netzwerk in deinen Programmen? Weil man könnte genauso gut sagen, du bist Einzelunternehmerin, du machst das auf individueller Ebene, aber du hast dich hier aufgemacht, tatsächlich Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen miteinander erleben, gestalten, lernen. Was ist deiner Meinung nach der Mehrwert, dass jetzt da Mamas, Papas, egal, deine Teilnehmerinnen sich auch austauschen können? Ist es wichtig? Und wenn ja, was ist der Mehrwert?
Total. Ich habe letzte Woche 2 schöne Meetings gehabt. Einerseits das Transfer-Meeting von unserer Edition 6. Unsere Transfer-Meetings finden immer 6 Monate, nachdem die Academy, das dauert 5,5 Wochen, das Programm, und dann ist mal aus. Dann sind alle immer irrsinnig traurig. Wir treffen uns dann aber auf jeden Fall mal live. Und dann 6 Monate später noch einmal zum Austausch, was passiert ist. Das hatte ich letzte Woche, und dann hatte ich gleichzeitig auch am Freitag Kickoff von unserer Edition 8. Also ist ja schon jetzt quasi sehr oft losgegangen bei uns in der Academy. Und beide haben wieder mal unglaublich gezeigt, wie krass stark dieses Kollektiv ist. Und ich habe am Freitag, also beim Kickoff von der Edition 7, auch wirklich gesagt, ihr werdet von mir einiges lernen, klar, aber ihr dürft es nicht unterschätzen, wie viel ihr voneinander lernt. Ja. Und das Peer Group Learning ist in unserer Academy unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll. Und das ist ja auch etwas, so ist das auch alles konzipiert, was ja dann danach auch weitergehen soll und darf. Ja, weil wir schaffen ja hier eine Community von sehr spannenden Frauen, die an sich arbeiten, die viel vorhaben im Leben, die sich aber auch ganz bewusst gegenseitig supporten wollen, Und das hat natürlich eine unfassbare Macht.
Unfassbare Macht, gell? Und es ist immer wieder so berührend, wenn man das auch als Trainerin, als Coachin dann auch immer mehr versteht, zumindest bei mir war das so, dass das meiste Lernen stattfindet untereinander. Also egal, ob es jetzt Trainings sind in Firmen oder eigene Formate, wo Menschen miteinander sind, dass da erst was beginnt, wo das Einzelcoaching, die Einzelberatung aufhört und das überhaupt nicht vergleichbar miteinander ist. Und immer wieder auch das, ich habe ja jetzt den Resonanzsurfer, wo Frauen, Männer sich persönlich weiterentwickeln und viele meiner Klientinnen, die im Einzel sind und schon lange im Einzel sind, sind jetzt da drinnen. Und was da passiert noch einmal in so kurzer Zeit an Intensität, an Lebendigkeit, das ist schon fantastisch, ne? Wenn man einfach weiß, Peers zu haben, eine Community zu haben, einander dann weiter zu begleiten. Ja. Und wahrscheinlich kennst du es auch aus schon Ausbildungen, die du gemacht hast vor Jahren oder Jahrzehnten, dass da einfach Freundschaften entstehen, wo man sich dann auch mit weiter begleitet und einfach die gleiche Sprache spricht. Und das ist irrsinnig ermutigend, muss man sagen. Ne? Also was da auch an Know-how-Transfer, an Austausch, an Best-Practice-Beispielen dann einfach auch da ist und zirkuliert. Und ich bin da immer wieder so, ja, auch ergriffen, dass man selber auch immer so viel lernt dann wieder, wie es Menschen schon machen, wie es Menschen schon gestalten. Lass uns kurz zu dem Thema Familie und Macht kommen. Mhm. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Mama mit Söhnen, über mein Leben in einer Männerfamilie und muss sagen, bin schon oft überrascht gewesen, wie machtlos ich mir teilweise vorgekommen bin, als Minderheit, als Frau. Wie ist denn dein Leben als Mama eines Sohnes? Und wenn du dann einen Partner hast, bist du ja auch dann schon leicht zumindest in der Unterzahl. Wie hast du diese Dynamik in deiner eigenen Familie erlebt, zwischen Mann und Frau und Macht?
Wir reden aber jetzt nicht von der Herkunftsfamilie, sondern von der jetzigen Familie, oder?
Wie du willst. Also wenn du jetzt, wenn dir dazu was einfällt, was in deiner Herkunftsfamilie,
naja, wie bist du? In meiner Herkunftsfamilie würde ich mal sagen, ich bin in den 70er Jahren auf die Welt gekommen. Das war sehr klassische Rollenverteilung. Mhm. Der Papa hat versorgt, die Mama hat zu Hause gekehrt. Also ich habe hier eine sehr klassische Prägung, die in der Zeit halt auch gang und gäbe war, erlebt. Bin aber auch dafür sehr dankbar. Also es ist definitiv etwas, was mir ein gutes Rüstzeug in jeglicher Hinsicht gegeben hat. Was das jetzt in meiner aktuellen Familie angeht, ist es ganz anders. Ja, ich lebe in einer sort of Patchwork-Situation, aber es ist nur sort of Patchwork, weil ich habe ja eben nur ein Kind und einen Sohn und mein Bild bei Patchwork ist schon immer viele Kinder und halt ein paar Erwachsene. Das haben wir nicht.
Ja.
Das haben wir nicht, sondern es gibt eben meinen Sohn. Der hat zwar eine Halbschwester, aber die sehe ich gar nicht so oft. Mhm. Die ist eben die Tochter von dem Vater meines Sohnes. Und ich habe aber einen Lebensgefährten seit jetzt mittlerweile bald 8 Jahren, oder sind es glaube ich schon 8 Jahre? Na, bald 8 Jahre. Und wir leben auch zusammen seit ein paar Jahren. Also wir sind erst nach vielen Jahren überhaupt zusammengezogen. Und ich sage auch, das ist interessant, fällt mir jetzt in letzter Zeit auch oft ein, ich sage oder immer wieder auf, ich sage auch immer wieder, ich war ja viele Jahre alleinerziehend und bin es ja irgendwie noch immer, ja, weil das, wie soll ich das sagen, das ist ja dann etwas, was einem dann auch gar nicht mehr, es wird mir ja gar nicht mehr wirklich los, weil natürlich auch, wenn man mit einem Partner lebt, der sich super einbringt und das ist de facto bei uns definitiv so. Also mein Partner, der lebt total unser Leben jetzt mit mittlerweile, aber trotzdem ist der Elliot, so heißt mein Sohn, ist es nicht sein Sohn. Ja? Also es ist ja dann trotzdem irgendwie anders.
Dein Mental Load nämlich, also auch wenn Männer sich einbringen, ist es ja meistens so, dass Aufgaben übernommen werden, aber so dieses ganze Konzept von Mental, Emotional Load, so erlebe ich das auch immer wieder, das bleibt einfach.
Ja, und ich würde sogar noch weitergehen und das Ganze umtaufen in Letztverantwortung. Klingt jetzt total unromantisch und unsexy und nicht so modern wie Mental Load, aber das ist de facto das für mich viel passendere Wort. Diese Letztverantwortung, die ist bei mir einfach im System. Ja, und ich glaube, da könnte jetzt alles passieren und ich würde das auch nicht mehr loswerden. Ja, also ich habe damals in dem Moment, wo ich alleinerziehend wurde, da war mein Sohn eben 1,5, sehr, sehr schockiert wahrgenommen, dass ich da tatsächlich jetzt die Letztverantwortliche bin. Also umgangssprachlich gesagt, ich habe einfach das Gefühl gehabt und das hat mich auch in manchen Momenten fast erdrückt, dieses Gefühl, es hängt alles an mir. Ja, und mir
Absolut.
darf nichts passieren, weil was ist dann mit meinem Baby? Ja, und insofern, wie gesagt, ist das ja etwas, was man gar nicht mehr aus dem System rauskriegt. Ja, dieses knallharte Wissen, dass man eben die Letztverantwortung hat.
Ja, und dass du die Verantwortung für dieses Gesamtsystem
Genau,
übernimmst und
genau so ist
hast.
es.
Du hast es und du
Das
kannst
ist
es
ja
auch nicht
nicht los. Genau
abgeben.
so
Da
ist
können
es.
wir reden, so viel wir wollen. Das ist ja
Das ist
ganz
einfach
tief
so.
verankertes,
Genau, das
archaisches
meine ich ja. Das kriegst du nicht mehr
Gefühl.
raus. Ja?
Das
So.
kriegt man nicht mehr raus,
Aber jetzt
genau.
habe ich eine Partnerschaft eben seit bald 8 Jahren mit einem Partner, der sehr gut versteht, wie ich ticke. Umgekehrt verstehe ich sehr gut, wie er tickt. Wir haben eine nicht konventionelle Form des Zusammenlebens, würde ich mal sagen, was die Rollenverteilung angeht. Also mein Partner hat von der Sekunde null verstanden, dass ich nicht die sein werde, die seine Wäsche wascht, die seinen Einkauf macht, die am Abend was kocht. Ja. Das bin ich nicht und das werde ich wahrscheinlich in diesem oder ziemlich sicher in diesem Leben auch nie werden. Und insofern haben wir uns von Anfang an in einer Konstellation zusammengefunden, die sowieso völlig anders ist, ja, und wo es auch diese gegenseitigen Erwartungen überhaupt nicht gibt. Und das funktioniert jetzt für mich sehr gut. Deswegen ist jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, mein Machtgefüge als Frau, ja, in einem eher männlichen Haushalt, gar nicht für mich klassisch zu bewerten. Ja? Also ich kriege natürlich männliche Vibes, logischerweise. Mein Sohn wird nächste Woche 13 und der testet sich dann natürlich auch aus, muss er ja. Und ich beobachte mich dabei, wie ich es schaffen will, diese männlichen Vibes mit einer Leichtigkeit zu nehmen, weil nur so bringt das was. Es ist jetzt nicht sehr sinnvoll, wenn ich dann auf dieses, wie soll man das sagen, Geplänkel einsteige und das jetzt auch zum Beispiel aus meiner beruflichen Natur aus behandle, sondern ich probiere da schon sehr intensiv auch diese Leichtigkeit zu nehmen, weil es ist ja sein gutes Recht, sich als Mann auch zu positionieren und zu identifizieren.
Ja, und das überhaupt einmal
So ist
auszuprobieren,
es,
wie geht
ja.
das? Ne? Der muss ja das
So
selber
ist
erst
es.
einmal irgendwie
Genau.
entdecken.
Aber es ist natürlich schon bei uns aufgrund von dem, wofür ich stehe und wie ich lebe, und das mache ich eben sehr authentisch auch zu Hause, das ist sicherlich anders. Ja? Also mein Sohn macht manchmal Witze und dann sagt er schon hinten nach, weißt du, Mama, das war jetzt nur Spaß, du weißt ja, ich denke eh nicht so. Ja? Also,
Ja.
oder er hat zum Beispiel, da war er noch in der Volksschule, als mein Buch rausgekommen ist, in der 4. Klasse, da kam von ihm dann der Vorschlag, als seine Pädagogin im April Geburtstag hatte, kurz davor ist mein Buch rausgekommen, hat er gesagt, Mama, ich glaube, wir sollten der Elisabeth dein Buch schenken, weil die ist ja auch eine Feministin wie du. Ja, also er lebt
Ja.
das schon alles sehr mit und insofern ist bei uns dieses männliche und dieses Machtthema sicherlich eben nicht sehr klassisch.
Und wie ist es für dich als Mama? Du sagst, für deinen Partner kochst du nicht, du machst jetzt diese Care-Arbeit nicht, die oft auch hängen bleibt bei den Frauen. Wobei ich sagen muss, dass das vielleicht sogar einfacher ist, wenn man im Patchwork oder zumindest mit einem Partner zusammen ist, der nicht der Vater des
Kann
Kindes
sein.
ist. Um zurückzukommen, du als Mama, du hast es geklärt mit deinem Partner. Wie ist es aber für deinen Sohn, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt nicht diese klassische Hausfrau und übernehme das. Jetzt ist er wieder 13, der muss ja was essen, der muss ja da auch irgendwie versorgt werden. Wie gehst du denn mit diesen Aufgaben
Ja, also der kriegt schon was zu essen, keine Sorge, aber er kann
um?
sich's mittlerweile auch
Glaube
selber
Ja.
zubereiten. Also mir war das wichtig. Ich bin großer Fan auch vom Jesper Juhl, der da ja in dem Bereich auch, was gerade die Pubertät angeht, für mich ein paar sehr gute Impulse hat. Und der sagt ja auch ganz klar, wichtig ist, also eigentlich ist wichtig alles, was wir bis zum
Ja.
12. Lebensjahr erledigt haben. Das habe ich ernst genommen. Also ich habe mich mit ihm beschäftigt. Da war der Elliot ungefähr 8, 8, 9. Und habe da wirklich auch darauf geachtet, dass er eben tatsächlich diese mehr oder weniger Selbstständigkeit bis 12 erlernt. Ja? Und das stimmt, da ist tatsächlich ein Gender-Aspekt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einer Tochter, das frage ich mich manchmal, ja?
Ja.
Mit einer Tochter, was das angeht, die Selbstständigkeit nicht noch strenger gewesen wäre.
Ja.
Ich weiß es nicht, ich werde es niemals rausfinden. Ja?
Ja, kann man nichts machen. Das ist das Schwierige, ja? Genau.
Kann man nichts machen. Ja? Aber genau. Zumindest ist es, glaube ich, nicht so schlecht, sich auf der Ebene auch hin und wieder selbst zu hinterfragen. Ich glaube sogar nämlich schon, dass ich vielleicht dann noch ein bisschen konsequenter gewesen wäre. Aber es ist eben, es ist wie es ist. Ich habe einen Sohn und ich habe aber eben tatsächlich auch darauf massiv geachtet. Aber was du jetzt auch ansprichst, ja, natürlich habe ich mit meinem Sohn manchmal solche Gespräche und das hat auch schon in der Volksschule angefangen, als wir irgendwann einmal in der Früh bei der Bäckerei Felzel einen Marmorkuchen gekauft haben für das Buffet, das da eben am Nachmittag angesagt war in der Schule. Ich glaube, es war irgendein, keine Ahnung, Lesetag oder sowas und da war halt fürs Buffet, musste man sich eintragen. Wir haben uns für Kuchen eingetragen und wir haben den Kuchen gekauft.
Und nicht selbst gebacken.
Nein, dann hat der Elliot genau das gesagt. Ja, aber Mama, die anderen bringen immer einen selbstgebackenen Kuchen. Und das war das erste Mal, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist schön und das sollen die anderen auch machen. Die können das richtig gut. Ich kann es nicht gut. Und ich bringe es auch in meiner Zeit nicht unter. Ja, aber wir können nie Familien eins zu eins miteinander vergleichen, Mamas miteinander vergleichen, Papas miteinander vergleichen. Es haben manche Mamas ganz andere Qualitäten als ich, aber die haben vielleicht manche Qualitäten, die ich habe nicht. Und das ist in Ordnung. Du bist einfach, warum auch immer, Schicksal, keine Ahnung, was dazu geführt hat, aber in dieser Familie geboren worden. Ich bin deine Mama. Ich habe das Gefühl, dir geht's gut.
Ja.
Und bei uns gibt's gekauften Kuchen.
Ja. Ja, auch da der Verzicht auf die perfekte Mutter vielleicht, wie sie im Bilderbuch, in einem alten, veralterten Bilderbuch stehen würde. Dieses Good Enough Parents zu sein und zu sagen, das, was es ist, ist es. Und wir streben gar nicht danach oder so, wie Jesper Juhl auch sagt, wir brauchen nicht unseren Kindern Grenzen geben, sondern Kinder brauchen Eltern, die Grenzen haben. Und genau diese so Grenzen halt zu kommunizieren, zu sagen, das bin ich bereit, das will ich, genau. Das macht mir Spaß und das macht mir keinen. Und
das mache ich nicht.
Genau, und das mache ich nicht und oder habe keine Zeit oder ist mir nicht wichtig.
Das
ist auch ein ganz wichtiges
Erfahrungsinstrument. Und da schließt sich auch der Kreis noch einmal zurück zu Kerplers Lied, weil wir haben einen Videopodcast, der heißt Showcasing Parenthood und da geht es mir genau um das, was du jetzt so super zusammengefasst hast. Ich will nämlich zeigen, es gibt diese perfekte Norm überhaupt nicht.
Ja.
Es gibt nur individuelle Lösungen. Und wir brauchen den Mut, uns hinzusetzen, diese individuelle Lösung für uns zu finden. Wenn da ein Partner ist, mit dem Partner, wenn nicht, dann mit dem anderen Umfeld, das da Relevanz hat. Und dann, so gut wie es geht, diese individuelle Lösung zu leben. Ja? Und wenn wir failen, dann failen wir. Und wenn wir dann vielleicht ein zweites oder drittes Mal failen, dann müssen wir uns anschauen, ist die Lösung noch die richtige? Weil das ist ja dann das Nächste. Wir alle verändern uns, die Welt verändert sich, unsere Kinder verändern sich. Die Lösungen werden immer wieder auch veränderbar sein, weil das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja?
Absolut. Und auch da, das in Frage zu stellen, gibt es den richtigen Weg, den ich jetzt finden muss und jeder andere Weg ist falsch. Ich bin da sehr enthusiastisch zu sagen, es gibt diesen einen richtigen Weg nicht. Der Weg genau. schiebt sich unter deine Füße, während du ihn gehst.
Genau.
Das ist er
genau.
dann. Und da gibt genau es auch so in dem es. Sinne nicht also Scheitern, sondern eher dieses, aha, ich mache meine Erfahrungen.
Genau.
Gescheiter werden ist erlaubt. Man kann aus Erfahrungen lernen, man soll sogar aus ihnen lernen. Aber das bedeutet nicht, dass es deshalb falsch war, sondern notwendig.
Genau.
Ich finde das auch eine wichtige genau. Haltung für die Kinder, dass man das vorlebt und sagt, na gut, dann ist das jetzt so passiert, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht
genau.
haben. Und wie können wir denn die jetzt für uns, für die nächsten Schritte verwerten?
Mhm.
Also finde ich auch super, dass ihr das alles zum Thema macht. Mhm. Weil Bewusstseinsarbeit ja eigentlich das Hauptsächliche ist, nicht? Einfach zu sagen, ich kann erst dann was bewusst gestalten und ändern, wenn ich mir überhaupt
Absolut.
Bewusst bin, was da abgeht und was da läuft.
Ja, beziehungsweise weißt du, warum es auch so wichtig ist? Es ist ja eben, wie ich vorher gesagt habe, schon ein enormer Hassle, wenn wir dann tatsächlich uns auch dazu entscheiden, neben der Familie auch noch berufstätig zu sein. Und ich sehe natürlich immer wieder, welchen Druck dann auch diese gesellschaftlichen Normen machen, denen wir glauben, gerecht werden zu müssen. Kein Mensch weiß, wer das als erstes behauptet hat, weil es ist in Wahrheit ein totaler Blödsinn, ja. Es gibt wirklich so viel unterschiedliche Parenthood-Modelle. Es ist einfach wichtig, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Und wenn du den Kuchen gern selbst backen willst, dann back ihn selber. Wenn es für dich besser passt, den Kuchen zu kaufen, dann kauf ihn. Oder wenn du sagst, es gibt überhaupt keinen Kuchen, dann ist das auch in Ordnung.
Ja? Wie erlebst du das, wie Frauen da miteinander umgehen? Genau das, was wir jetzt sagen. Wir sind uns einig, so im Sinne auch der Sisterhood, jeder darf das. Wie erlebst du aber im Alltag Solidarität unter Frauen, wenn da so verschiedene Modelle aufeinandertreffen?
Also ich finde gerade das Rollenbild der guten Mutter ist enorm stark und wird noch immer enorm intensiv als Blueprint herangezogen, um dann eventuelle Abweichungen zu bewerten und natürlich abzuwerten.
Also ja, aber auch von den Frauen, oder
sicher,
nicht?
Wie erlebst du das? Ich bin genau auf deiner Frage. Also ich red jetzt aktuell nur mal von den Frauen, ja?
Ja.
Wir können gerne, wenn du magst, dann die Männer auch noch dazu holen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Nein, weil es ist auch irgendwie logisch, warum das unter Frauen noch stärker ist, weil natürlich ja Frauen sich mit dem Blueprint ja auch selber identifizieren. Weißt du, was ich meine? Klar können wir Frauen uns über den Blueprint für den perfekten Mann unterhalten, aber es wird uns niemals so attachen. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Es betrifft uns.
Also insofern ist ja natürlich ganz klar, dass wir da selbst davon betroffen sind und die Misogynie, also der strukturelle Frauenhass, der ist natürlich allgegenwärtig und natürlich unter uns Frauen genauso. Und das ist eine Form von Misogynie, weil es ist tatsächlich so, dass wir diesen Blueprint gute Mutter so engmaschig definiert haben, dass das in Wahrheit eben genau nicht schaffbar ist. Und nur zu Druck und Frust führt, weil eben kaum jemand es schafft, das über lange Frist hinzubekommen. Und schon gar nicht dann eben gleichzeitig mit einer coolen Karriere, aber das wollen wir ja dann eigentlich auch noch alle irgendwie erledigt haben.
Wobei das natürlich auch regional unterschiedlich ist. Nicht? Also was eine gute Mutter ist, ist in Österreich was anderes als in Frankreich oder in Spanien oder in Amerika. Und das sich bewusst zu machen, wie Sozialisation damit eine Rolle spielt und unsere Peer Group. Ne? Also selbst in Österreich gibt es einfach dann die verschiedensten Ansichten, was eine gute Mutter ausmacht. Und natürlich hat es mit dem Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit auch zu tun. Ich möchte auch dazugehören. Ich möchte da auch ein wertvolles Mitglied sein und ich möchte es eben auch gut machen. Da sind wir wieder bei diesem richtig und falsch. Und alle Abweichung wird irgendwie beäugt, wie du das richtig sagst. Was ist aus deiner Sicht hier die Lösung? Und wenn es die Lösung nicht gibt, was wäre denn dein Ansatz? Wie können wir denn uns untereinander mehr unterstützen?
Naja, die Lösung hat tatsächlich wirklich was mit Lösen zu tun, nämlich sich von diesem Blueprint, von dieser Schablone zu lösen. Und Frauen, die sich aus dieser Schablone rauswagen, nicht sofort abzustrafen mit bösen Blicken, gemeinen Kommentaren und keine Ahnung was für eine Hate-Version noch, sondern einfach einmal auch offen zu sein und zu sagen, interessant, die macht das ganz anders als ich. Ich schaue mir das mal an. Mhm. Also die Offenheit zu haben, und das ist ja eben das Schöne bei uns in der Academy, weil ich sage immer, wir sind zwar alle Frauen, also und frauengelesene Personen, aber alle anderen Kriterien neben Gender sind total inhomogen. Also sind wir ja total divers. Also wie alt die Damen sind, die mitmachen, wo sie herkommen. Ich meine, gut, wir haben natürlich schon in erster Linie den Dachraum bei uns in der Academy, aber wir haben auch schon internationalere Teilnehmerinnen gehabt. Natürlich verschiedenste Erfahrungen, Branchenzugehörigen und so weiter und so fort. Und gerade dieses Diverse bringt ja dann eben diesen maximalen Peer-Group-Effekt, diesen Learning-Effekt, von dem wir vorher gesprochen haben. Und wir schaffen es halt sehr gut in der Academy, eine Kultur zu etablieren von der ersten Sekunde weg, wo genau diese Offenheit möglich ist. Mhm. Und die ist schon eine Lösung. Also sich lösen von dem Blueprint, der uns selber auch nur einengt, mhm, ja, und aufeinander zugehen und offen sein für andere Varianten und eben nicht sofort zu sagen, puh, also ohne der siebenstöckigen Regenbogentorte geht das aber bitte schön nicht.
Mhm. Und ich nehme an, dass du das ähnlich siehst in Unternehmen, wo es ja immer noch den Glauben gibt, es kann nur eine geben am Tisch. Diese eine Frau am Tisch in den Führungspositionen, in den Machtpositionen und man dann schon auch immer wieder erlebt, dass Frauen das selber so wollen, im Sinne von, es kann eben nur mich geben und ich will da niemanden anderen noch dazulassen. wird wahrscheinlich ähnlich sein, ne? Diese Bewertung aufzugeben und mit dieser Offenheit, oder sind da noch andere Mechanismen?
Naja, muss man sich natürlich auch anschauen, woher das kommt. Ja? Also wir haben natürlich das Pech, dass ja schon in den meisten Stories, Narrativen es ja so ist. Ja, wenn wir uns Kinderbücher anschauen oder auch andere Kinderformate, ist es ja eben immer so. Es ist ja dann eben immer nur eine. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die Hermine bei Harry Potter oder bei Paw Patrol, ein weiblicher Hund. Also wir haben halt einfach die Geschichtsschreibung, die dazu führt, dass Mädchen immer glauben, es kann nur eine geben.
Und bemerken sich in der Männerwelt. Und
das muss man aufbrechen. Genauso wie man aufbrechen muss, dass das Happy End ist, dass die endlich den Prinzen heiraten kann. Ja? Mhm. Das ist ja genauso toxisch und schwierig. Und da gilt es einfach wirklich auch neue Narrative zu schaffen, damit es für Mädchen, später Frauen, möglich ist, auch einmal anders zu denken. Mhm. Weil wenn du in dir drin das Narrativ hast, hey, jetzt habe ich es geschafft, ich bin jetzt die Einzige, dann bist du natürlich automatisch in einer Dynamik drin, alle anderen vertreiben zu wollen und eben neben dir nicht den Platz zu schaffen für weitere Frauen, was aber total verkehrt ist. Ja, weil dann sind wir wieder alle Einzelkämpferinnen und können systemisch wieder gar nichts bewegen. Und
dann
bin
ich wieder
bei
dem,
was wir schon am Anfang gesagt haben, es ist immer sowohl als auch. Ja, wir müssen als Individuen voranschreiten und ja, wir müssen als Kollektiv voranschreiten.
Beides ja, total wichtig. Spannend. Spannend, neue Geschichten zu erzählen und neue Bilder zu kreieren. Eine gemeinsame Vision auch. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass es nur miteinander geht und dass die Vision nicht sein kann, höher, schneller, weiter und wie kann ich andere wegdrücken, sondern dass die komplexen Aufgaben, die wir haben und die komplexen Probleme, vor denen wir gerade stehen, dass die nur gemeinsam gelöst werden können und zwar so, dass jeder seine Talente einfach maximal einsetzen kann, egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft, egal welchen Alters und sonstiger Daten. Genau. Jetzt so zum Abschluss, wenn jetzt Frauen zuhören, Menschen zuhören, die sagen, ich möchte mehr Einfluss auch haben und gestalten, was wäre denn aus deiner Sicht so ein möglicher erster Schritt, wie dies angehen könnte?
Du, das gibt natürlich verschiedene Arten, sich mit dem Thema mehr und mehr auseinanderzusetzen. Also ich sage ja immer auch, Macht hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Ja, also da gibt's auch ein Zitat von mir, wo ich sage, Macht ist kein Ego-Trip, sondern tatsächlich auch Verantwortung für das Gemeinsame. Ja, das zu verstehen ist, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt. Und wenn man dann sagt, okay, trotzdem noch, dann würde ich mal anraten, über die eigenen Werte auch nachzudenken und einmal zu schauen, was ist so das Wertekonzept, das mich auch antreibt. Was von meinen Werten hat denn auch mit dieser Macht und mit dieser Verantwortung zu tun? Und dann zu überlegen, wie kann ich denn diese Werterfüllung maximal werden lassen? Also wie kann ich mir mehr und mehr von diesem Kernwert auch in mein Leben holen? Und da kann man dann sehr schön auch Maßnahmen ableiten und ins Tun kommen.
Fein. Wenn man jetzt mehr Vera haben möchte, wenn man sich von deiner Dienstleistung angesprochen fühlt, wo trifft man dich? Gibt es Projekte, die in der Pipeline sind? Kann man dich irgendwo auf einer Bühne sehen? Erzähl mal was.
Also es gibt mich einmal auf jeden Fall, hast du eh heute schon alles erwähnt, in Buchform, in Podcastform, wobei der Podcast momentan aufgrund der anderen Projekte etwas stiefväterlich behandelt wird. Es gibt aber, wie gesagt, auch die Academy, also gerne auch da mal reinschauen. Es gibt das Programm Care Plus Lead, was unglaublich flexibel ist. Das bedeutet, wenn man heute am Montag um 12.04 Uhr Lust hat zu starten, kann man das tun. Wow. Es ist nämlich tatsächlich komplett frei in der Zeiteinteilung und kann damit jederzeit auch gestartet werden. Also das würde ich mal sagen, sind so die Hauptpunkte, wo man mich gut antrifft. Ansonsten findet man mich ja auch im Netz, wenn man gerne in Kontakt treten will. Ich mache eben auch bei Unternehmen viele Masterclasses zum Thema Female Leadership, Female Empowerment. Ich unterstütze aber auch gemischt geschlechtliche Teams. Das mache ich sehr gerne, weil es ist für mich auch wichtig, dass es nicht zu einseitig wird. Und es befruchtet sich dann eben alles sehr gegenseitig. Ja, das sind so die Touchpoints und das Angebot.
Also ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu sagen, dass es da nicht um ein was Ausschließendes geht. Ich finde auch als Mama von Söhnen, ob egal wie viele, ist es ja auch Female Empowerment mit mit männlichen Menschen ganz bewusst ins Gespräch zu gehen, vorzuleben, voneinander, miteinander zu lernen. Ne?
Na, das ist total wichtig, da in den Diskurs zu gehen, weil wenn wir uns auch anschauen, die Tendenzen und die tatsächlich, weil wir vorher das Regionale oder das Landesspezifische angesprochen haben, die Tendenz, die ich jetzt gleich nenne, die ist ja sogar sehr international, wo wir erkennen, dass junge Männer immer rechts geordneter oder orientierter wählen und Frauen tatsächlich mehr in die linke Richtung gehen. Letzte Woche war im Forbes international ein toller Artikel, die Headline sehr knackig, junge Frauen wollen Karrieren, junge Männer wollen Kinder. Also wir müssen das natürlich auch gemeinsam besprechen und deswegen ist der Austausch auch zwischen den Geschlechtern maximal relevant. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar zeigen, welche Vorteile Männer davon haben werden, wenn mehr feministische Überlegung an die Tagesordnung kommt, wenn mehr Gleichberechtigung umgesetzt wird. Es ist ja nicht so, dass wir Frauen alleine die Nachteile am Patriarchat haben. Männer haben unfassbar viele Nachteile. Die häufigste Todesursache von Männern zwischen 25 und 45 ist Selbstmord. Ich denke nicht, dass das ein Zeichen dafür ist, dass denen nur super geht, sondern da ist natürlich wahnsinnig problematisch, auch aufzuarbeiten und das ist uns auch ganz, ganz wichtig mit unserem Tun in der Academy zu zeigen, hey, liebe Männer, liebe Väter, ihr werdet produktivere Karrieren haben, ihr werdet aber auch zufriedenere Partnerschaften haben, ihr werdet ein schöneres, erfüllteres Familienleben haben, also kommt in eure Verantwortung und gestaltet mit.
Ja, und diese Ganzheitlichkeit, die ja auch viele Männer in ihrem Leben vermissen.
So ist es.
Nicht? Weil diese ganze Aufteilung ja auch dazu führt, dass sie nicht gefragt werden oder nicht aktiv mitgestalten können oder sie das gar nicht erlauben, in Frage zu stellen, dass sie dann nicht für die Versorgung der Familie zuständig sind. Also ganz, ganz wichtige Dinge. Vielen, vielen lieben Dank, Vera, für diese ganz spannenden Einsichten in dein Privatleben und in deine Profession. Viel Erfolg bei deiner Academy.
Dankeschön.
Euch wünsche ich alles Gute, alles Liebe und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn es wieder eine neue Portion gutes Zeug gibt. Alles Liebe, Baba!